Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die nächste Ausgabe in der Vorschau auf die Saison 25-26 und heute sind die Boston Bruins auf dem Programm und wie ihr wisst, habe ich das Ganze gemacht nach der ersten Qualifikation für NHL Playoffs und nachdem wir zweimal 1917 hatten für Montreal und Toronto, sind wir jetzt bei 1927 angelangt. Damals waren die Boston Bruins erstmals in der Endrunde. Ja, die Bruins, die sind ein Team, was einen interessanten Werdegang hatte. Die hatten ja 2019 das Stanley Cup-Finale erreicht. Sie hatten zwischendrin noch eine Saison, wo sie NHL-Rekorde pulverisiert haben. Und dann war es jetzt aber so in den letzten Spielzeiten, da ging es rapide bergab. Und wir werden ja auch gleich noch darüber sprechen, wer jetzt mittlerweile alles das Team verlassen hat. Also welche Spieler nicht mehr mit dabei sind. Und in der letzten Saison, da haben sie während der Spielzeit dann so den Frühjahrsausverkauf eingeläutet. Am Ende reichte es gerade noch zu 76 Punkten. Das war Platz Nummer 8 in der Atlantic. Das war punktgleich mit den Philadelphia Flyers. Der letzte Platz in der Eastern Conference und insgesamt auch punktgleich noch mit Seattle. Und nur die Sharks, die ganz hinten waren, die Blackhawks und die Nashville Predators waren schlechter als die Boston Bruins. Dementsprechend fallen auch die Statistiken schlecht aus und spiegeln dann das wieder, was am Ende auch das Ergebnis war. 33 Siege waren es nur, 76 Punkte hatte ich eben schon erwähnt. Die 222 Tore waren Platz 27, bei den Gegentoren lagen sie auf Platz Nummer 26. Ansonsten, wenn ich einfach mal durchschaue, das sind so die Platzierungen von den Statistiken. Wir reden hier über Platz 27, Platz 28, mal Platz 31. Bei den Torchancen Platz 24 und so weiter. Die Schussquote, die war mit Platz Nummer 14 noch ganz okay. Auch die Fangquote bei 5 gegen 5 mit Platz Nummer 18. Strafen haben sie nicht ganz so viele genommen. Die Gegner haben relativ viele genommen im Verhältnis zu den Boston Bruins. Sie haben Schüsse geblockt, da lagen sie auf Platz 6. Das sind alles so Werte, die ganz okay sind. Die Special Teams, die waren schlecht. Powerplay nur Platz Nummer 29, knapp über 15%. Das Unterzahlspiel knapp über 75%, das war Platz 24. Also durchweg alles Werte, die eben dann das auch widerspiegeln, was auf dem Eis zu sehen war und in dem Fall die Statistiken dann eine Bestätigung. Tja, was ist passiert in der Sommerpause? Bevor wir zu den Spielern kommen, müssen wir natürlich über die Trainerposition reden. Mit Marco Sturm erstmals ein deutscher Trainer auf einer NHL-Bank als Head Coach und der hatte ja auch ein Interview gegeben im Frühjahr vor ein paar Monaten. Da hatte ich euch ja auch ein bisschen drüber berichtet, was er da so erwähnt hat. Da hat er vor allem gesagt, dass diese Jahre, die er eben in der Minor League zugebracht hat, dass das etwas war, wo er viel gelernt hat und was ihm dann auch geholfen hat bei dem Interview und was wohl dann auch den Ausschlag für ihn gegeben hat. Und er ist jetzt eben jemand, der reinkommt, frisch als NHL-Coach, aber der natürlich den Verein kennt, der auch weiß, wie die Bruins spielen. Er hat das genannt in einem Interview den Heartbeat des Lockerrooms, also den Herzschlag in der Kabine. Und er sagt, das muss von den Spielern kommen. Er hat das selber erlebt und er war Teil dessen, aber er möchte eben da auch diese Identität wieder haben bei den Boston Bruins, die in den Jahren zuvor, ja, wie schon erwähnt, immer mal wieder die Playoffs erreicht haben, sehr erfolgreich waren an sich, aber ja, dann eine Spielzeit hatten, wo erst Jim Montgomery gegangen ist und wo dann Joe Sacco nicht verlängert wurde. So, Marco Sturm. Der bekommt einen Kader, der verändert ist und zwar nicht nur verändert aufgrund dessen, was in dieser Sommerpause passiert ist, sondern ich habe es schon erwähnt, im Frühjahr sind einige Spieler gegangen, unter anderem Brent Marchand, Charlie Coyle, Brandon Carlo, Ullmark ist letztes Jahr noch vor der Saison gegangen, Bergeron und Krejci hatten ja auch schon den Rücktritt die letzten Jahre. Ein Taylor Hall war mal in Boston, Dmitry Orlov war mal in Boston. Das sind ja alles Spieler, die eben in den letzten Jahren den Verein verlassen haben oder verlassen mussten, teilweise eben dann auch ihre Karriere beendet haben. Und das ist schon ein ziemlicher Aderlass. Und dementsprechend war es dann auch schon abzusehen, dass die Bruins eben auch mal hinten in der Tabelle landen. Sie haben auch in diesem Sommer ein paar Spieler verloren, wobei das nicht mehr so die qualitativ besten waren. Vinny Lettieri ist in Toronto, Cole Koepke ist in Winnipeg, Parker Weatherspoon ist bei den Pittsburgh Penguins. Und dann haben sie auch ein paar Neuzugänge. Victor Arvidsson, der kam aus Edmonton. Tanner Janot kam von den Los Angeles Kings. Sean Corelli kam von den Columbus Blue Jackets. Und Michael Acimon kam aus Seattle, hatte die Saison aber in der letzten Spielzeit bei Tampa Bay begonnen. Das sind diejenigen, die hier bei mir als Zugänge und Abgänge zu verzeichnen sind. Wie immer gilt, die Sendung ist ja relativ früh aufgenommen. Kann natürlich sein, dass jetzt in den nächsten Wochen nochmal etwas passiert. Da schaue ich mal gleich in die Salary Cap Space Situation mit rein. Die Bruins haben im Moment 2 Millionen an Salary Cap Space. Das ist nicht so besonders viel. Und das zeigt meiner Meinung nach auch schon so ein bisschen das Problem, wo wir jetzt auch dann gleich in der Analyse ein bisschen näher drauf eingehen. Wenn wir uns die NHL insgesamt anschauen und anschauen, was die Teams so an Salary Cap Space haben und dann auf die Platzierung achten, dann sind die Bruins zwischen den Toronto Maple Leafs und der Colorado Avalanche aktuell platziert. Und bei aller Liebe, mit keinem der beiden Kader können sie sich auch nur im Ansatz messen. Und das ist eben ein Problem der Boston Bruins. Die Verträge sind teilweise viel zu hoch dotiert, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken. Ich hatte ja eben erwähnt, dass sie quasi das viertschlechteste Team waren. Dann müssten sie, so ähnlich wie die Columbus Blue Jackets, knapp an die 16 Millionen an Cap Space haben. Die haben sie nicht. Und die haben sie nicht, wenn wir auch noch mal ein Jahr zurückgehen in die letzte Sommerpause, weil sie zum Beispiel einem Elias Lindholm 7,75 Millionen pro Saison bezahlen, weil sie einem Nikita Zadorov 5 Millionen pro Spielzeit überweisen. Und jetzt kommen wir dann in diesen Sommer, weil sie einen Vertrag gemacht haben, ein Tanner Janot 3,4 Millionen Dollar pro Saison. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist ja jetzt in der steigenden Welt oder in der Welt des steigenden Salary Cap Space nicht so das Problem. Wenn wir aber nur noch mal auf die Zahlen gucken, die Janot hatte, der hatte eine Spielzeit und zwar die 21-22 in Nashville, 24 Tore, 17 Vorlagen, 41 Punkte. In den anderen, jetzt sehe ich mal durch, 1, 2, 3, 4, 5 Spielzeiten hat er quasi die gleichen Zahlen gehabt, aber eben verteilt auf 5 Jahre. Er hat danach nie mehr als 7 Tore gemacht. Und wenn ich jetzt sage, mal die Werte der letzten 4 Jahre nehme, wenn ich jemanden, der im Schnitt knapp 5 Treffer in den letzten 4 Jahren erzielt hat, 3,4 Millionen bezahle, dann ist das einfach überbezahlt und mit meiner Meinung nach nichts zu rechtfertigen. Vollkommen unverständlich dieser Vertrag. Und dann sehen wir aber eben auch einen der Gründe, warum Boston trotz einer sehr schlechten Saison letztes Jahr eben nicht mehr viel Salary Cap Space hat. Und ich habe ja ein paar Namen genannt. Da sind ja auch Spieler mit dabei, die auch hohe Verträge hatten oder höher dotierte Verträge hatten. Und auch das hat nicht geholfen, um da Platz zu schaffen. Also schon ungewöhnliche Situation bei den Boston Bruins. Auf der anderen Seite sagen die, naja, es gab ja zum Beispiel auch Teams wie die Washington Capitals, die sowas Ähnliches gemacht haben, vor 2 Jahren eben auch, zur Trade Deadline einige Spieler abgegeben, sich ein paar jüngere Spieler geholt, sich ein paar Draftpicks geholt, das Team so ein bisschen umgebaut um einen Kern, der da ist. Und plötzlich im letzten Jahr waren sie das beste Team der Eastern Conference. Und das kann natürlich eine Motivation sein und eben etwas sein, was die Boston Bruins nachmachen wollen. Nur man muss da eben auch vorsichtig sein und ein Stück weit unterscheiden. Was kann denn Mut machen fürs nächste Jahr? Fangen wir mal damit an. Zum Beispiel die Torhüterposition. Wenn man sich die Zahlen aus der letzten Saison von Jeremy Swayman anschaut, dann nicht, denn da lag er auf Platz, mir hier das aufgemacht, auf Platz 57 bei Goals Save Above Expected. Minus 9,1, er war aber im Vorjahr auf Platz Nummer 4. So, wie erklärt man jetzt diesen Abfall in der Leistung? Relativ einfach, er hat im letzten Jahr ja seinen Vertrag sehr spät unterschrieben. Er hat nicht am Training Camp teilgenommen, er konnte sich nicht einspielen Und das hat man zu Saisonbeginn gemerkt und man hat auch zum Saisonende gemerkt, da war er auch richtig schlecht. Da waren die Boston Bruins aber eben, wie schon gesagt, sehr dezimiert an etablierten NHL-Spielern und das erklärt dann eben auch seine Zahlen. Das heißt, jetzt mit einem Training Camp, mit einer kompletten Sommervorbereitung, mit Ruhe auch um seine Person und um die Torhüterposition, denke ich schon, dass man da eben eine Steigerung erwarten kann und dass man da eben davon ausgehen muss, dass der Gegentorschnitt von 3,11 sinken wird und dass auch die Fangquote nicht mehr bei etwas über 89% liegen wird, sondern vielleicht eher wieder in der Richtung, wo er in den Vorjahren war. Natürlich muss man da auch vorsichtig sein, auch das sei wieder angemerkt. In seiner Supersaison vor 2 Jahren, da war es so, dass er sich mit Linus Ullmark auch das Tor teilen konnte. Und das ist immer auch so ein Punkt, wenn ein Torhüter von einer Backup 1B-Situation auf die Starterposition als alleiniger Torhüter geht, auch das kann immer so ein bisschen dazu führen, dass die Statistiken schlechter werden. Aber trotzdem denke ich, Jeremy Swayman wird eine bessere Saison haben als in der letzten Spielzeit. Tja, was gibt es dann noch zu sagen? Sie haben umgebaut auf der Center-Position. Lindholm habe ich genannt. Casey Mittelstädt wäre jemand, der dort auch spielen könnte. Aber auch da ist ein Fragezeichen dahinter. Und es ist ja auch nicht ohne Grund, dass die Avs ihn nach einem Jahr schon wieder abgegeben haben. Also auch da ist so ein bisschen Vorsicht geboten. Die Frage ist auch bei Mittelstädt, ob er nicht vielleicht eher auf der Flügelposition besser aufgehoben ist, ob man Pavel Saka nochmal auf 2 spielen lässt. Auch das wird etwas sein, wo man ein bisschen ja, schauen muss, wie es ansonsten läuft. David Pastrnak, der kann Mut machen. Der hatte in der letzten Spielzeit auch wieder eine starke Saison, was die Tore betrifft, nicht ganz an seine beste anschließend, aber 106 Punkte insgesamt, das war schon richtig, richtig gut. Er hat 82 Spiele gemacht, 43 Tore dabei. Auch das ist ja, wenn man jetzt sagt, es war keine so besonders gute offensive Saison, 43 Tore, 106 Punkte sind schon Hausnummern und auch der könnte vielleicht wieder so ein bisschen in Richtung 50, wenn es richtig gut läuft, auch in Richtung 60 Tore schielen, das glaube ich aber eher nicht, aber ein paar Treffer mehr und auch da wären die Bruins besser aufgestellt. Dann muss man natürlich sagen, auch das Thema Verletzungen ist etwas, wo sie sich dann intern auch noch verbessern können. Charlie McAvoy hat nur 50 Partien absolviert. Da ist es so, dass er da eben entsprechend vielleicht auch an der Stelle dann eben besser werden kann. Der zweite Lindholm im Kader, Hampus Lindholm, der hat nur 17 Partien absolviert. Auch da wäre es, wenn er als Verteidiger wieder, sagen wir mal, 60 plus 70 plus Spiele machen kann. Eben dann hatte ich ja vorhin erwähnt, Charlie McAvoy vielleicht auch. Dann wird auch die Verteidigung wieder besser sein. Das in Kombination mit Jeremy Swayman eingespielt, das sollte auch schon dazu führen, dass eben dort in der Defensive auch etwas besser dann gestanden wird bei den Boston Bruins und dass das einfach auch zu weniger Gegentoren führt. Also auch das sind Punkte, die machen können. Was gibt es sonst noch zu sagen? Viktor Arvidsson, der hatte in der letzten Spielzeit 15 Tore bei den Oilers, hat aber in LA zum Beispiel auch 20 plus schon erzielt. Wenn er gesund ist und er ist jetzt auch in einem Vertragsjahr, also in einem auslaufenden Vertragsjahr, zweite Jahr von einem 2-Jahres-Vertrag, auch da ist es wieder so, er könnte hochmotiviert sein, sich vielleicht nochmal einen längeren Vertrag zu erspielen. Also auch das ist etwas, was ihnen vielleicht ein bisschen weiterhilft. Sean Corelli, naja, nicht so die offensive Leuchte, aber 82 Spiele, auch das wieder zuverlässig, gesund, das wäre auch ein Thema. Eben entsprechend, wo man sagen kann, das könnte ihnen einfach dann eben auch weiterhelfen. Ansonsten muss man aber schauen, wer nach David Pastrnak eben die Punkte macht. Mongiki war noch mit dabei mit 57 Zählern, aber ansonsten sah es halt relativ dünn aus und da müssen sie sicherlich darauf hoffen, dass vielleicht auch ein Lindholm mal ein bisschen besser trifft und auch aus der Defensive noch was dazukommt und man muss auch sagen, sie haben einige interessante Prospects. Auch das ist ja übrigens auch immer ein Thema, wo ihr dann nachfragt. Ich versuche das jetzt auch bei den anderen Teams nochmal so ein bisschen mit reinzunehmen. Zum Beispiel ein Fraser Minton. Der ist 21, kam von den Toronto Maple Leafs im März zur Trade Deadline. Und da ist es so, der hat jetzt schon 6 Spiele gemacht Toronto, glaube ich. In Boston 6 NHL-Spiele. Genau, ein Tor gemacht. In Toronto hat er 15 gehabt mit 4 Punkten. keine so beeindruckenden Zahlen, aber wie gesagt, junger Spieler. Und der jetzt mit reingeführt wird, vielleicht auf der dritten Center-Position, dann kann das auch eben helfen. Und er kann auch jemand sein, der dort die Offensive mitbeleben kann. Ansonsten haben sie noch einige weitere Stürmer, die wir vielleicht in diesem Jahr auch sehen werden. James Higgins, das ist der Nummer 7-Pick von diesem Jahr. Da weiß ich nicht, ob der direkt wieder spielen wird. Etwas kleinerer Flügelstürmer, aber auch jemand, ja, ich denke, den werden sie auch mal mit reinwerfen und vielleicht dann, weiß nicht, gegen Ende der Saison auch mal sehen wollen, was er denn kann, wie er sich bei den Profis auch mit verhält, ob er mit treffen kann. Ansonsten ein paar ältere Spieler, Fabian Leisel, der ist schon 22, auch ein Erstrundenpick 2024, 2025, hat letztes Jahr auch reingeschnuppert in der NHL. Auch ihn werden sie sicherlich des Öfteren im Kader haben. Dans Lokmelis, 21 Jahre alt. Der ist ein etwas späterer Draftpick gewesen, aber auch jemand, der vielleicht dann mal in der NHL mitspielen kann. Und Will Zellers, der ist auch von den Avs gekommen. Auch das wäre jemand mit 19 Jahren, der vielleicht mal 4-5 Partien dann in der NHL im Kader stehen wird und dann auch hoffentlich für ihn auf dem Eis. Also das werden wir sicherlich sehen. Die Boston Bruins werden da sicherlich versuchen, in den hinteren Reihen so ein bisschen auch einige Spieler zu finden und die dann auch eben entsprechend ranzuführen. Wenn ich einmal reinschaue, jetzt in das, was hier Daily Faceoff listet, dann haben wir vorne Elias Lindholm, David Pastrnak, Morgan Geeky. Ja, Geeky und Pastrnak harmonieren wunderbar. Lindholm ist für mich eben, das war schon in Calgary so, er ist eigentlich ein sehr guter Zweitreihen-Center, aber er ist kein Center für eine Top-erste Reihe. In Calgary hat er ein Jahr richtig profitiert von, ich glaube, Matthew Tkachuk war das damals, wer war denn der andere? Johnny Gaudreau, ja. Und ansonsten ist er für mich kein Center für die erste Reihe. Tut mir echt leid, mag sympathisch sein, hat auch 82 Spiele absolviert, aber 47 Punkte sind dann für jemanden als Top-Center an der Stelle einfach auch zu wenig. Zweite Reihe hatte ich schon ein bisschen erwähnt, Mittelstädt, Saka und Arvidsson. Da kann man Mittelstädt und Saka ein bisschen kombinieren und austauschen. Arvidsson hoffen sie, wie gesagt, sicherlich drauf, dass er eben entsprechend dann auch treffen wird und da die Offensive so ein bisschen belebt. Fraser Minton mit Tanner Jeannot und Matej Blumel zusammen, dritte Reihe, ja, das ist halt, also Jeannot gehört für mich auch nicht in eine dritte Reihe rein. Ich habe es ja schon erwähnt, 5 Tore im Schnitt die letzten 4 Jahre. Das ist nichts, was dann da etwas zu suchen hat an Leistung, aber ne, schauen wir mal, vielleicht die Kombination mit Minton zusammen. Und die dritte Reihe, Sean Corrali, Michael Asimov und John Beecher, naja, da erwarte ich eben dann auch irgendwann mal einige oder einen der jungen Stürmer. Hinten defensiv, also erste Verteidigerpaar, Lindholm, McAvoy, wäre ein sehr gutes erstes Verteidigerpaar. Wenn die beiden gesund sind, haben sie da auf jeden Fall schon mal eine Lösung, weil Nikita Zadorov, der hier im zweiten Verteidigerpaar ist, mit Henry Yukihaju, Zadorov ist auch keiner fürs erste Verteidigerpaar und musste da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mehr machen, als er eben dann auch leistungstechnisch normalerweise kann. Und das ist dann vielleicht jetzt in dieser Saison auch etwas besser wieder. Mason Lowry und Andrew Peak runden das Ganze hier erstmal ab. Und wie schon erwähnt, über den Salary Cap ist dann auch und über Trades im Moment nicht so viel möglich. Dementsprechend, ja, Verteidigung sage ich jetzt mal solide und auch da wird es ein bisschen Verbesserungen geben. Aber für was reicht das denn dann in der nächsten Spielzeit? Und da muss ich sagen, die Boston Bruins waren in den letzten Jahren auch immer so eine kleine Wundertüte, was die Leistungen betrifft. Vor der Saison, wo sie alle Rekorde egalisiert haben, habe ich auch nicht so groß auf sie gesetzt. Dann das Jahr später hat man gedacht, naja, sie werden wahrscheinlich doch ein bisschen schlechter mit den Rücktritten und so weiter. Dann war es doch nicht der Fall. Schwierig zu tippen in den letzten Jahren und auch in dieser Spielzeit ist das nicht ganz so einfach. Nur, ich habe das ja auch bei den anderen Vorschau-Sendungen schon gemacht, gehen wir doch einfach mal die Teams nochmal schnell durch. Wer ist denn definitiv besser als Boston? Da würde ich einfach mal Tampa nennen, Florida nennen, Toronto nennen, Ottawa nennen. So, und damit haben wir ja schon 4 Playoff-Plätze, die vergeben sind. Dann kann man sagen, naja, mit viel Glück kommen sie an die Canadiens ran, die ja vielleicht auch ein Stück weit schlechter sind. Detroit, ist das Team übrigens, was ich dann in der nächsten Sendung behandeln werde. Ja, und Buffalo ist auch, glaube ich, nicht, wenn überhaupt, nicht viel besser geworden. Und dementsprechend sind die Boston Bruins einfach ein Team, was, wenn es super gut läuft, um die Wildcard-Plätze mitspielen kann. Aber ich rechne eher damit, dass sie sich unten auf den Plätzen 6, 7 und 8 wiederfinden werden. Es sei denn, Jeremy Swayman hat eine Vezina-Trophy Saison, aber das kann ich mir jetzt so auch nicht vorstellen. Dementsprechend, ja, es wird besser werden als in der letzten Saison, aber mehr als so Mitte 80 Punkte wird Marco Sturm, glaube ich, auch nicht einsammeln können mit den Boston Bruins, was jetzt an sich ja auch nicht so schlimm ist. Wenn sie es gut machen, wenn sie zum Beispiel eben dann ein paar von den jungen Spielern mit ranführen, wenn sie so ein bisschen auch die Chemie wiederfinden mit einem Mittelstat und so weiter. Ich schaue auch nochmal ein bisschen einmal in die Verträge mit rein, wer läuft wann aus. Arvidsson habe ich erwähnt. Ja, ansonsten sind das alles noch Verträge, die mindestens noch 2 Jahre gehen, bis auf die Rookie-Contracts hinten. Von daher wird es das eben sein. Andrew Peak wäre noch jemand, den man vielleicht irgendwie noch tauschen könnte, aber der Rest ist eben dann an der Stelle ja einfach etwas, wo sie die nächsten Jahre mit diesem Kader leben müssen. Der muss sich dann intern entwickeln und intern verbessern. Viel traue ich ihnen da nicht zu nach oben und dementsprechend ist die Prognose, wie schon erwähnt, eher das Verpassen der Playoffs in der Saison 25-26 für die Boston Bruins. Wie seht ihr das? Was sind eure Meinungen? Sehr, sehr gerne info@sportpassion.de bei den diversen Social-Media-Plattformen. Könnt ihr mir auch gerne dann direkt schreiben, einfach Sportpassion suchen oder in den Shownotes gucken. Auch da solltet ihr das alles finden. Den ganzen Rest erfahrt ihr ja dann entsprechend auch im Outro. Ansonsten noch vielleicht eine kleine Anregung. Zum einen, habe ich auch schon immer erwähnt, bei Spotify könnt ihr Länderpunkte mir im Prinzip bescheren, wenn ihr aus dem Urlaub mal einfach mal reinhört. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe eine interessante Anregung für eine Sendung bekommen. Da ging es darum, dass jemand geschrieben hat, ja Mensch, ich könnte mal so ein bisschen die Fanszene der NHL in Deutschland beleuchten. Welche Teams haben vielleicht welche Fans, welche Fanclubs gibt es und so weiter. Letzte Saison habe ich ja schon mit der Oilers Nation zusammen einen Podcast aufgenommen. Werde ich dieses Jahr vielleicht auch nochmal machen. Durfte da auch zu Gast sein. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht da an der Stelle. Und vielleicht gibt es ja bei euch auch jemanden, der in einem Fanclub ist, der irgendwo auch sich organisiert hat, der vielleicht auch am Wochenende immer mal wieder zusammen mit Kumpels, mit Freunden die NHL schaut. Und auch da könnt ihr mir natürlich schreiben und vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit, mal über andere Vereine zu berichten, wenn es dort eben auch Fans gibt. Ansonsten ist das Ganze natürlich sehr, sehr schwierig, da jetzt irgendwie so rauszufinden, wer guckt denn gerne wann NHL und welche demografischen Daten sind das und so weiter. Das ist jetzt für mich, sage ich jetzt mal, als kleiner Podcast und unabhängig schon ein Stück weit eine große Aufgabe. Aber vielleicht könnt ihr mir ja so ein bisschen dabei helfen, wenn ihr also in irgendeiner Form organisiert seid, NHL-Fans seid und vielleicht einen Fanclub habt, der jedes Jahr rüberfliegt oder was auch immer. Sehr, sehr gerne auch da melden. Kontaktmöglichkeiten hatte ich ja eben genannt. Damit schließe ich fast. Es geht eben in der nächsten Sendung weiter mit dem nächsten Original Six Team. Das ist dann aber das letzte für diese Division. Die Detroit Red Wings stehen auf dem Programm. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort, oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.